Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 152. Die Olympischen Spiele sind vorbei, das olympische Feuer ist erloschen. Und wenn man es jetzt ganz dramatisch ausdrücken möchte, das Löwenfeuer scheint gar nicht erst in dieser Saison angekommen zu sein. Das dampft maximal vor sich hin. Und wenn wir gleich den nächsten schlechten Wortwitz reinbringen müssen, die Löwen sahen in Aspach uralt aus, lieber Alex.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, das olympische Feuer ist aus, dafür brennt an der Grünwalder Straße der Baum.
Das wäre der dritte gewesen, den wir noch hätte rausziehen können. Ja. Wir lassen uns den Humor nicht nehmen, Alex.
Hilft ja eh nicht.
Nee, hilft gar nichts. Es fällt ehrlicherweise auch nicht leicht. Der Baum brennt, der Giesinger Berg brennt. Ich stelle mir mittlerweile schon die Frage, wie sehr brennt er wirklich? Wie sehr wird das Feuer geschürt? Und wie?
Oder ist es nur eine glodernde Lut?
Du meinst, jetzt braucht es noch ein bisschen ein Sprühen in die lodernde Flut.
Genau, ja.
Wenn ich das mal so sagen darf.
Oh Gott, lodernde Glut. Oh Gott.
Ja, ihr merkt es, Anja ist zwar zurück aus Paris, aber ich glaube, die braucht noch ein paar Tage, um sich von dem zu erholen, von diesen 16 Tage. Eigentlich sind es ja, glaube ich, 18 Tage gewesen, wenn du das olympische Fußballturnier noch mit dazu nimmst. Die muss noch mal ein bisschen reinkommen, ein bisschen runterkommen. Es war heiß in Paris, es war heiß heute. Deswegen wir beide, wir machen Selbsthilfegruppe Löwenstammtisch, lieber Alex. Fehlstart für 60 München in der dritten Liga und ich glaube, das ist eine leichte Untertreibung. Ich habe tatsächlich, also wir nehmen am Montagabend, 12. August 2024 auf, es ist 21.09 Uhr, es ist immer noch bumswarm. Dem Löwen steht der Schweiß im Gesicht. Nicht nur Schweiß, ich glaube, es ist auch eine Mischung aus Wut, Entrüstung, Enttäuschung. Da kocht die Löwenseele gerade ziemlich und ich habe mir nach dem Spiel beim VfB Stuttgart 2 überlegt, und ist es eine Blamage, weil es ist ein Aufsteiger, es ist aber trotzdem eine Zweitvertretung von der zweiten Mannschaft? Ich sage ja.
Nee, ich sage nein. Also Blamage ist mir da ein zu großes Wort, zumal absolut indiskutabel, das auf jeden Fall. Aber es war ja keine Arbeitsverweigerung im klassischen Sinne. Man hat das Bemühen gesehen, aber die Qualität fehlt halt und die Automatismen fehlen und die Überzeugung fehlt. Und dass du natürlich gegen einen Aufsteiger verlierst, gegen den VfB Stuttgart 2, gegen eine zweite Mannschaft zu verlieren, ist immer noch mal etwas blamabler, wenn wir bei dem Wort bleiben wollen, als andere Niederlagen. Aber Blamage wäre mir jetzt zu viel, aber trotzdem ein indiskutabler Saisonstart. Und da gibt es einige Fragezeichen, die jetzt ja über den Köpfen schweben an der Grünwalder Straße, bin ich mir relativ sicher.
Es ist eine vielschichtige Problematik, die wir haben auf Giesingshöhen. Den Einstieg hast du quasi schon gegeben. Du hast gesagt, die Qualität fehlt. Fehlt sie wirklich oder ist sie einfach nur falsch auf dem Platz platziert?
Sie, auf den Einzelpositionen fehlt sie sicher nicht, aber sie fehlt in der Gesamtheit. Und da liegt das Problem begraben momentan.
Das bringt uns im Grunde zu dem Thema, was ein Thema bleiben wird. Das haben wir letzte Woche auch schon angeschnitten nach den Beobachtungen aus Spiel 1 gegen Saarbrücken. Das neue Löwensystem, das 4-2-2-2. Es war eigentlich diesmal auch wieder da. Es war allerdings in der ersten Halbzeit hinten eine Fünferkette. Es war dann schon fast ein 5-3-2. Und ich frage mich, warum? Ich frage mich tatsächlich, warum? Ich sehe, dass sich was verändert hat, zumindest in Nuancen, aber gefruchtet hat es einmal mehr nicht. Also das, was wir in der Vorbereitung und auch in der letzten Woche beobachtet haben und diskutiert haben, du brauchst ja eine Grundordnung und dafür ist eine Vorbereitung da, diese einzustudieren. Es scheint sie nicht zu geben.
Nein.
Und das, obwohl du die besten Voraussetzungen hattest. Und die besten Voraussetzungen war, du hast frühzeitig, ich sag mal, 80, 90% des Kaders hattest du frühzeitig zusammen. und hättest eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Ich weiß auch nicht, woher die Idee mit diesem 4-2-2-2 kommt. Das muss grundlegend einstudiert sein. Da muss eine eingespielte Mannschaft da sein und 60 hat einen Umbruch. Ja. Also deswegen verstehe ich es nicht ganz. Gleichzeitig möchte ich da gleich reinbringen, Agiros Yannickis hat reagiert. Er hat auf bestimmten Positionen umgebaut, hat reingebracht Tunay Dennis, Moritz Schröter, was gut ist, weil das eigentlich das Tempo erhöht, was dann eigentlich auch die Gefährlichkeit über die Außen erhöht, was wir ja in der letzten Woche und nach dem Spiel gegen Stuttgart so ein bisschen bemängelt haben. Ein bisschen überraschend vielleicht, dass Raphael Ott vorne den Vorzug bekommen hat vor Patrick Hopsch beispielsweise in der Sturmspitze. Hat mich tatsächlich überrascht. Ich finde es grundsätzlich, dass er eine Chance bekommt, finde ich vollkommen in Ordnung. Er hatte auch Rückenwind aus dem 18-0-Sieg im Toto-Pokal. Es ist aber auch, Entschuldigung, nur der Toto-Pokal gegen einen, was war es, einen Neuntligist. Ob das gleich reicht, um sich zu qualifizieren für die Startelf. Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass es an Patrick Hopsch gelegen hat. Das ist vielleicht finde ich da jetzt harte Worte, aber diesen Wechsel, den sehe ich schon fast wieder als Aktionismus.
Weiß ich nicht. Raphael Ott hat sich auch in der Vorbereitung immer mal wieder präsentiert und von seiner sehr guten Seite gezeigt. Gerade technisch wirklich ein guter Spieler und einer, der für einen Überraschungsmoment sorgen kann. Und genau das hat gegen Saarbrücken ja von vorne bis hinten gefehlt. Ich denke schon, dass das so ein Grundgedanke war, dass der einer ist, der sich halt, wie Michael Köln über Fabian Greilinger immer gesagt hat, nichts scheißt. Das kann in so einer Situation natürlich ein Trumpf sein, den du ziehen kannst. Es hat leider nicht so ganz funktioniert, wobei Ott, ja, ich würde ihn da sogar in Schutz nehmen, der hat das gemacht, was er kann. Mit 18 Jahren frisch Startelfdebüt im Profifußball, da dürfen die Maßstäbe nicht so hoch angelegt werden. Also an ihm lag es sicher nicht.
Das wollte ich damit auch nicht ausdrücken. Also nochmal, das ist ein junger Bursche und ich finde es gut, dass die jungen Burschen ihre Chance kriegen. Ich weiß noch nicht, ob das der richtige Zeitpunkt, der richtige Rahmen schon gewesen ist.
Ja, die Gefahr ist natürlich, dass du welche verbrennst von diesen jungen Spielern. Wobei ich auch, also ich glaube, dass die alle so gefestigt sind, dass die das aushalten. Auch ein Lukas Reich macht das ja wirklich gut, finde ich. Ist einer der Lichtblicke noch. Deswegen, ja, der Schritt ist nachvollziehbar, ob, wie du sagst, ob es der richtige Zeitpunkt ist, ob es der richtige Schritt ist. Darüber lässt sich auf jeden Fall streiten. Aber es lässt sich über viel streiten, was da auf dem Platz so passiert ist in den letzten 180 Minuten gegen Saarbrücken und gegen Stuttgart 2.
Es ist eigentlich indiskutabel und wir haben gerade mal den zweiten Spieltag. Wir haben vergangene Woche drüber gesprochen, du musst eigentlich jetzt eine gute Leistung bringen. Gewinnen wäre gut, mit einer starken Leistung unentschieden spielen wäre okay, weil dann hättest du eine Entwicklung gesehen. Jetzt gehst du mit 0 Punkten in die DFB-Pokalpause. Die tut ja eh schon weh, weil 60 im DFB-Pokal nicht dabei ist. Du hast zwar jetzt ein Toto-Pokalspiel am kommenden Donnerstag, den 15. August mit dem FC Thalhofen. Das ist einmal mehr Frustbewältigung, muss es werden. Aber es wird halt, egal wie dieses Spiel ausgeht, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass 60 da weiterkommt, aber es wird den Grundtenor, die Grundatmosphäre, die Grundstimmung, das Grundgefühl nicht verändern. Und das jetzt über 2 Wochen nicht. Und das ist gefährlich, weil in der Mannschaft, bin ich der festen Überzeugung, steckt das Potenzial, eine sehr, sehr solide Drittligasaison zu spielen und auch den Löwenkosmos, die Fans, die Beobachter abzuholen. Mehr Potenzial, als es im letzten Jahr gewesen ist. Bin ich der felsenfesten Überzeugung. Nur so, wie sie sich jetzt darstellt und so, wie sie aufläuft, teilweise uninspiriert. Manchmal habe ich den Eindruck, ein bisschen hilflos in diesem System, weil ich glaube, es ist wirklich ein Systemproblem. Damit wirst du niemanden hinter den Ofen hervorlocken. Mehr noch, und das hat mich einerseits schockiert und andererseits aber irgendwie auch wieder nicht. Kannst du dich erinnern, wann die Löwenfans das erste Mal so früh in der Saison "Wir wollen euch kämpfen sehen" gesungen haben? Also ich kann mich schwer erinnern.
Nee.
Das ist für mich ein echtes Alarmsignal.
Ja.
Und ich kann's, also so unangenehm ich das finde, so sehr kann ich es aber auch nachvollziehen, weil ich drück's mal hart aus, man will sich doch nicht verarschen lassen. So, also Nochmal,
ich würde der Mannschaft den Kampf nicht absprechen.
Nein.
Es sieht extrem unglücklich aus auf dem Platz, weil das System, das noch keines ist aus meiner Sicht, halt so angelegt ist, dass du eher über den Ballbesitz kommst und eher über das dominant auftreten, was überhaupt nicht funktioniert. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber den Kampf kannst du ja nur zeigen, wenn du reagierst, wenn du in Zweikämpfe gehst, wenn du dem Gegner den Schneid abkaufen musst und willst. Wenn du selber aber auf Ballbesitz aus bist und mit dem Ballbesitz aber nichts anfangen kannst, dann sieht es halt beschissen aus, auf gut Deutsch gesagt. Ballbesitzfußball, der nicht funktioniert, ist hässlich und unerfolgreich noch dazu.
Ja, und dann muss man sich halt tatsächlich auch die Frage stellen, ist dieses System dann auch das Richtige für diese Mannschaft? Und ich glaube halt dann nochmal, ich komme immer wieder auf diesen Punkt zurück. Stand heute sage ich ganz klar, diese Mannschaft ist für dieses System nicht ausgelegt.
Das kann sich entwickeln.
Ich frage mich auch, wo das herkommt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich meine, die Idee, die will ich Christian Werner und Agios Janikis ja gar nicht absprechen. Die Idee ist ja da, nur es funktioniert halt nicht, das im laufenden Betrieb zu implementieren und irgendwann zu sagen, nach 10 Spieltagen, ja, jetzt langsam greifen die Mechanismen aber du hast nach 10 Spielen 3 Punkte auf dem Konto. Schwierig. Und die beide werben immer um Geduld und tun das ja auch zurecht. Ich meine, der Umbruch war riesig im Sommer und dass das nicht von Spieltag 1 an funktionieren kann, ist auch klar. Aber irgendwann ist die Geduld aufgebraucht und im Löwenkosmos ist es nicht weit her damit. Deswegen warten wir noch 2-3 Spiele ab und dann wird's, dann kann es erstmals ungemütlich werden und das ist nicht gut, weil ich glaube auch nicht, dass es einen Plan B gibt. Ich will jetzt hier nicht den Trainer anzählen oder so, das ist zu früh in dieser Saison. Aber wenn man eine Spielidee hat als Trainer, dann sollte man die irgendwann sehen, spätestens nach ein paar Spieltagen.
Du willst sie nicht ansehen, ich will es auch nicht, aber wir haben eigentlich schon eine Trainerdiskussion. Wir haben sie schon.
Und die oder haben eine Systemdiskussion. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so sehr über den Trainer.
Bemerkenswert.
Ja. Ich glaube nicht, dass über den Trainer diskutiert wird in der breiten Masse, sondern eher über das System und den Fußball, der gespielt wird. Aber natürlich, Janikis ist der für den Fußball, der gespielt wird, verantwortlich ist. Also
genau,
letztendlich wird, wenn über das System diskutiert wird, auch über den Trainer diskutiert. Braucht man nicht drumherum reden.
Und ich habe auch das Gefühl, dass das, was man am Anfang von der Tätigkeit von Agios Janikis an der Grünwalder Straße ihm zugute gehalten hat, das Aufgeräumtsein, das ruhige Äußern, das Versuchen des sachlichen Darlegens, dass ihm das jetzt um die Ohren fliegt. Ich glaube, dass viele jetzt Klartext hören wollen, klare Ansagen, klare Entscheidungen, das kommt jetzt nicht. Ich habe auch den Eindruck, dass Agios Janikis so ein bisschen, wie drücke ich das aus, im Verlaufe seiner bisherigen Löwentätigkeit ein bisschen schwammiger in seinen Aussagen geworden ist.
Ja.
Und auch das fliegt ihm jetzt so ein bisschen um die Ohren. Man kann immer sagen, jetzt braucht man es knochig, jetzt braucht man es klar, jetzt braucht man es diplomatisch, du brauchst immer den richtigen Ton zur richtigen Zeit. Der war am Anfang bei dieser, wie lange war 60 umgeschlagen? Ich habe schon wieder vergessen, das ist schon so lange her, ich kann mich nicht erinnern, waren es 8 Spiele zum Auftakt von Agios Janikis. Da hat alles funktioniert und da war dieses ruhige, aufgeräumte, ja komm, Spiel für Spiel, wir müssen uns da rausarbeiten, war wunderbar. Jetzt wirkt es so ein bisschen...
Durchhalteparolen. Nein, nicht mal das. Eher sich über Floskeln rausmanövrieren. Ich meine, Janikis ist keiner, der den an Interviews zu messen wäre falsch, weil er das einfach nicht ist. Er ist keiner, der sich vor die Mikros stellt und da die große Show abzieht wie Michael Kölner. Der sieht es eher als lästiges Übel an. Haben wir beide, glaube ich, schon auch mitbekommen. Es ist jetzt, also du wirst von Janikis selten eine wirklich griffige Aussage bekommen. Musst du auch nicht, wenn die Leistung stimmt, wenn die Arbeit stimmt, die er macht. Wenn dann beides nicht stimmt, die Auftritte nach außen und die Arbeit und die Resultate auf dem Platz, dann musst du dich halt als Trainer irgendwann schwer, Argumente zu liefern. Und er hat jetzt, ich will gar nicht über René Vollert und Marco Hiller wieder diskutieren, über diese leidige Torwart-Sache.
Werden wir aber müssen.
Werden wir müssen und gar nicht so sehr sportlich, wobei ich Vollert auch, ich habe bis jetzt noch kein Argument gefunden, wieso man Marco Hiller aus dem Tor hätte nehmen müssen für René Vollert. Also er hat für mich nicht so überzeugt, dass ich sagen müsste, Hiller war angezählt und musste auf die Bank. sehe ich nicht. Aber Janikis hat sich ja auch menschlich da ein Problem aufgemacht, das er sich nicht aufmachen hätte müssen und das ihm jetzt so ein bisschen auch um die Ohren fliegt, weil der Rückhalt in der Kurve war, glaube ich, relativ groß für Janikis. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er halt sich für René Vollard als Nummer 1 und damit für oder gegen Marco Hiller entschieden hat, gegen den Jungen aus der Kurve. Und da, das hat man gegen Saarbrücken im Heimspiel schon gemerkt in der Westkurve, da waren viele dabei, die eben lautstark Hiller gefordert haben, immer wieder. Fand ich plump in vielen Situationen, sei aber jetzt mal dahingestellt. Und ich meine, auch in Großasbach war es jetzt so, dass die Marco Hiller Sprechchöre kamen. Und das sind so Zeichen, die sollten dir als Trainer auch zu denken geben.
Du hast das Thema jetzt ja schon aufgemacht. Ich hätte das mit der Kurve vielleicht noch hinten rausgemacht, aber dann ziehen wir das mal bitte nach vorne, weil Marco Hiller, du hast es gerade gesagt, ist mehr als nur der Stammkeeper bei 60 oder jetzt die Einkeeper bei 60. Marco Hiller ist derjenige, der am längsten mit dabei ist, der hat ein gewaltiges Standing. Ich kann den Unmut verstehen, habe aber das Gefühl, dass da jetzt in der Kurve oder von denen, die da gerufen haben, das Fingerspitzengefühl, das man normalerweise aus der Löwenkurve kennt, so ein bisschen abhanden gekommen ist. Weil jetzt René Vollert infolge dieses, brauchen wir nicht über diskutieren, Bombenbox, den er da hatte, diesen Aussetzer, dass er so weit vom Tor gestanden hat und dann dieses 60-Meter-Ding kassiert. Ihn jetzt quasi da so ein bisschen stellvertretend hinzustellen und Stante Peter Marco Hiller zu fordern, finde ich, du hast es richtig gesagt, plump, und ich finde es tatsächlich auch das falsche Signal, weil René Vollert hat sich entschieden, für 60 München zu spielen. Der ist jetzt ein Löwe und er ist zur Nummer 1 deklariert worden. Er hat sich die Nummer 1 erarbeitet. Kann man jetzt so und so interpretieren. Fakt ist, er spielt. Und ich bin persönlich der Meinung, vielleicht denke ich da auch noch ein bisschen zu romantisch, wenn ein Spieler das Trikot meiner Elf trägt, dann kriegt er erstmal Support. Und dann hat er auch Support über eine längere Zeit verdient. Jetzt haben wir Spieltag 2 und mir wurde auf einen Tweet von mir entgegnet, ja, es wurde ja nicht Vollert rausgerufen, sondern es wurde nur Hiller skandiert. Ja, das ist für mich jetzt Wortglauberei, wenn ich ehrlich bin, weil Vollert raus ist die Hard-Variante, Hiller ist jetzt die Positiv-Variante, ist bekommen auf dem selben Nenner raus. Ja. Und das finde ich ein fatales Signal. Ja, das wird an René Vollert abprallen. Der hat ein breites Kreuz, das ist dem relativ egal. Aber ich finde es ein fatales Signal. Und wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht in eine Diskussion kommen, wo es gar nicht mehr so sehr ums Fachliche, also Sportliche geht, sondern ums Emotionale. Es gab mal diesen schönen Satz, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, der ist immer gefallen im Zusammenhang mit der Situation bei Manchester United zwischen Sir Alex Ferguson und David Beckham. Ein Spieler darf nicht größer als der Club sein. Und Marco Hiller ist nicht größer als der Club. Aber man muss aufpassen, dass er nicht zur Kultfigur stilisiert wird, die unfehlbar ist. Nein, das ist er nicht. Ja. Also sportlich sehe ich Marco Hiller und Vollert auf einem sehr vergleichbaren Niveau. Ich gebe dir vollkommen recht. Ob jetzt René Vollert so viel besser ist, dass man sich in dieses Risiko begeben hat, offenen Auges in eine drohende Torhüterdiskussion reinzukommen, darüber kann man jetzt lebhaft diskutieren. Ich halte René Vollert weiterhin nicht für eine falsche Entscheidung.
Nein.
Du hast also qualitativ eigentlich keine falsche Entscheidung treffen können. Du hast nur eine Entscheidung treffen können, die Risiko birgt. Und die hast du getroffen und jetzt bist du offenen Auges in eine drohende Gefahr geraten. Jetzt hat man wohl oder übel diese Torhüter-Diskussion. Janikis hat zwar gesagt, dieses Fass wollen wir gar nicht erst aufmachen. Das Fass
Will er das nicht aufmachen, aber diese Diskussion muss er sich gefallen lassen. Er hat René Vollert verpflichtet und er hat ja mit der Verpflichtung von René Vollert sich das Fass schon aufgemacht. Weil egal wie er entschieden hätte, es wäre ein Problem geworden. Tust du Marco Hiller raus, wie es jetzt geschehen ist, hast du Teile der Kurve gegen dich oder zumindest nicht mehr für dich. Behältst du Marco Hiller als Nummer 1 und setzt du René Vollert auf die Bank, hast du einen Vollert auf der Bank, der sich da nicht sieht und möglicherweise Stunk reinbringt. Also das ist, das hat er sich schon selbst zuzuschreiben, dass wir jetzt am zweiten Spieltag über die Torhüter-Frage diskutieren. Ganz klar. Übrigens gibt's im nächsten Heimspiel vielleicht sogar Korn-Vollert-Plakate. Das wär's doch. Es wird die Diskussion auf die Spitze treiben.
Aber es gibt ja nichts mehr zu verhindern, weil du hast den Status quo
ja
schon.
Ja, okay.
Damals war es ja so, da sollte ja der Transfer verhindert werden.
Ja.
Das war nicht so. Aber ja, die Frage kann man natürlich aufbringen, dass sich Christian Werner und Agidos Janikis entschieden haben, ja, es musste noch auf der Torhüter-Position was getan werden. Du brauchtest nochmal eine starke Nummer 2. Und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass es einfach auch eine starke Nummer 2 wird, aber Irene Vollert ist halt nun mal keine Nummer 2.
Richtig.
Und die Frage ist jetzt, wenn ein René Vollert zu bekommen ist, versuchst du es dann? Oder aber setzt du vielleicht auf ein junges Talent und sagst, Herausforderer, der sich in der dritten Liga beweisen möchte, wie beispielsweise ein Tom Kretschmer damals, der kam ja auch aus dem eigenen Stall nach oben. Ja, hätte, wenn und aber ist jetzt, wir haben jetzt eine andere Situation, aber man darf die Frage trotzdem nochmal aufbringen. Nee. Wir kennen natürlich jetzt auch nicht die Umstände, ob René Vollert vielleicht sogar von Anfang an die 1A-Lösung gewesen ist oder war er die zweite, dritte Wahl, wo man es probiert hat. Wir müssen auch nochmal darüber diskutieren, David Richter. Für mich war das mit Marco Hiller zusammen ein wunderbares Duo.
Ja.
Weil
Richter nicht die natürlichen Ansprüche auf die erste, auf Torwartposition Nummer 1 hatte, sondern eben einer war, der gesagt hat, okay, ich nehme den Kampf an. Ich bin aber auch bereit zu akzeptieren, auf der Bank zu sitzen über weite Strecken der Saison.
Wir kennen natürlich jetzt die Hintergründe dieses Wechsels nicht. Hat man sich nach internen Gesprächen darauf geeinigt, sich zu trennen? Wollte David Richter vielleicht schon wieder aus München weg, aus gewissen Gründen? Hat man ihm vom Verein proaktiv geraten, hey, wir sehen da auf dieser Position was anders. Kann man jetzt viel drüber spekulieren. Ich glaube, 60 hätte es grundsätzlich gut getan, für Konstanz auf der Torhüterposition zu sorgen. Also auf der Torhüterposition hatte 60, glaube ich, das geringste Problem. Der Abschnitt von David Richter, der war für mich so ein bisschen, das ist jetzt ungünstig. Die Frage ist, die werden wir nicht beantworten können. Was hat dazu geführt?
Ja.
Und die Frage ist aber jetzt, hat man die richtige Entscheidung getroffen? Sportlich bleibe ich dabei, ist dieses Torhüter-Duo für die dritte Liga bombig.
Ja.
Nur auf der emotionalen Schiene. Und ich habe, wie gesagt, ich habe die Befürchtung und ich sehe das Risiko und ehrlicherweise sehe ich die Situation schon so, dass es gar nicht um eine sportliche Diskussion geht. René Vollert also diesen Kampf kann er mit sportlichen Mitteln eigentlich nur verlieren.
Ja, er kann schon gewinnen, aber dazu braucht es halt sportliche Leistungen, die herausstechen.
Ja.
Die nicht solide sind, sondern die herausstechen. Wo man sagt, okay, den von der Linie zu kratzen, den Ball halten 10 Torhüter in Deutschland vielleicht.
Ach, und einer davon ist der René Vollert.
Bekommt er nicht, weil die Ergebnisse nicht stimmen.
Der Worst Case ist doch jetzt eingetreten, wenn wir uns mal ganz ehrlich sind. Du hast 2 Spiele, du hast den ersten Vollert-Patzer nach 2 Spielen und du hast 2 Niederlagen. Du kannst dir kein schlechteres Szenario vorstellen für diese Vorzeichen. Und jetzt haben wir den Salat.
Ja.
Und aus dieser Gemengelage, da musst du jetzt erstmal rauskommen, weil für meinen Geschmack, wenn wir jetzt mal nach vorne denken, was kann Agidos Janikis machen? Er hat 2 Möglichkeiten. Er kann René Vollert jetzt nach 2 Spielen schon wieder auf die Bank setzen, aber das sorgt das auch für Stress. Das wird er nicht
tun. Nee.
Und das sollte er ehrlich gesagt auch nicht tun. Oder du bleibst dabei. Dann kann es zum Spießrutenlauf werden, wenn da keine Stabilität reinkommt.
Ja. Ja.
Also.
So oder so. Schwierig. Übrigens, um das auf eine sportliche Komponente nochmal zu heben, Marco Hiller hat da auch schon mal so ein Gurkentor kassiert, wenn wir uns erinnern. Gewisser Manni Starke. Die Älteren werden sich erinnern. Ähnliche Distanz. Hiller ähnlich weit vor dem Tor. Es war ein
bisschen weniger, aber ja.
Es war ein bisschen mehr mit Ansage sogar. Also das kam ja völlig aus dem Nichts. Manni Starke wollte das ja so. Glaube ich zumindest. Würde ich ihm jetzt unterstellen. Aber in Sachen Weitschuss-Tore kassieren. Damals ein Trikot
von Oldenburg.
VfB Oldenburg. Nur um da mal ein bisschen die Waage wieder in Einklang zu bringen. Also
könnte auch sagen,
Marco Hiller sind solche Dinge schon passiert.
Absolut, deswegen, wir erinnern uns auch an Ulm letztes Jahr, dieses stimmt, komische Bogenlampending.
Ja, ungern, aber ich tue es, ja. Ich erinnere mich.
Also auch in Marco Hiller ist unfehlbar und es wäre auch komisch, wenn er es wäre.
Ja.
Ja. Aber nochmal, ich sehe hier den Kampf mit ungleichen Waffen und mit ungleichen Rückhalt und ungleichen, Vorschusslorbeeren oder Kredit.
Ja.
Und das ist schwierig. Es ist in einer gewissen Form so nachvollziehbar, vollkommen klar. Und man weiß um die Verdienste von Marco Hiller. Und um Gottes Willen, niemals das vergessen. Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind halt auch in einem Tagesgeschäft. Jetzt kann man natürlich sagen, oh je, voll hat angekratzt und das muss auch die Kappe nehmen. Tut er auch auf die eigene. Also überhaupt keine Frage. Aber nochmal, wir haben jetzt die denkbar ungünstige Situation zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt auf zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist die sportliche, das andere ist die emotionale. Und die in Einklang zu bringen, ist in der Hinsicht fast unmöglich, glaube ich. Also eigentlich musst du es jetzt so lassen.
Ja, hilft nicht. Musst du durchziehen, weil du sonst als Trainer auch das Gesicht verlierst.
Ja, und bevor wir wieder so ein Hin und Her haben, wie letztes Jahr mit Maurizio Jacobacci, das waren nochmal ganz andere Thematiken. Also ich glaube, dass Yannick ist da der bessere Kommunikator sein würde, aber nicht nochmal so ein Geier.
Nein.
Also geht nicht. Und ich bin jetzt einfach mal, ich versuche mir immer noch meinen Grundoptimismus zu halten. Also ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Aber der Druck auf den Löwenkessel ist jetzt enorm. Und das wird jetzt erstmal anhalten bis zum nächsten Spiel in der Liga. Das ist dann beim zu Hause gegen Viktoria Köln.
Ich finde, das ist bevor wir Sonntag, bevor wir nach vorne. Ja, okay, sagen wir, wann ist das Spiel?
Also Sonntag 25.8. 13.30 Uhr.
25.8. 13.30 habe ich mir notiert. Bevor wir nach vorne blicken, ich würde gerne noch, es ist ja doch ein Tor für 60 gefallen. Viele haben es gar nicht mitbekommen, weil plötzlich ein Greenscreen zu sehen war. Plötzlich, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, als Fabian Schubert den Ball über die Linie drückt, fand ich kurios. Ich habe vor ein paar Jahren mal den Witz gemacht, als der HSV noch in der ersten Liga spielte. Da fielen auch mal die Kameras aus oder die Übertragung bei Sky, soweit ich mich erinnern kann. Und da habe ich bei Twitter den Witz gemacht. Der HSV ist wie viele Männer am Pissoir, die können nur, wenn niemand zusieht. Und auch da, den würde ich gern auf die Löwen münzen 2024.
Also mal abgesehen davon, dass man an der technischen Infrastruktur in Groß-Asbach in der Wir-machen-Druck-Arena vielleicht mal ein bisschen feilen sollte, weil da gab es mehrere technische Probleme. Mal dahingestellt, ob das an den örtlichen Gegebenheiten oder an Magenta Sport in dem Fall gelegen hat. Aber das Tor, sehr gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das wird ihm gut tun. Fabian Schubert hat es gemacht nach seiner Einwechslung. Der ist ja bisher sehr schwer in Tritt gekommen bei 60 und für ihn persönlich freut mich das. Schneller Brustlöser, schneller Knotenlöser, auch wenn es nur noch Ergebniskosmetik war. Aber wir wissen, ein Tor kann für den Kopf wichtig sein und Fabian Schubert, ich glaube, der hat emotional ein bisschen einen weiteren Anlauf.
Wenn ich jetzt die 180 Minuten, die in dieser Saison gespielt wurden oder 190 mit Nachspielzeit, wenn ich die anschaue, dann ist für mich Fabian Schubert derjenige, der die besten Karten momentan auf einen Startelf-Einsatz im Sturm hat, also oder die meisten Argumente gesammelt hat für den Startelf-Einsatz. Nicht nur jetzt wegen des Tores, ich meine, nach der Einwechslung hat eigentlich, ja, er war nicht so schlecht aus meiner Sicht. Er war auf jeden Fall besser als, ich glaube, Wolfram ist rausgegangen. Nee, Ott ist rausgegangen zur Halbzeit. Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Er kam für Raphael Ott.
Für Ott. Also Hopsch war Totalausfall gegen Saarbrücken, der konnte einem fast leid tun. Bei Wolfram nicht Fisch, nicht Fleisch aus meiner Sicht. Und bei Fabian Schubert, der hat zumindest den Zug zum Tor und den würde ich reinwerfen im nächsten Spiel, ganz klar. Vielleicht sogar als einzige Spitze, auch das Thema.
Dann, womit wir bei der Systemfrage sind, macht, würde ein 4-2-3-1 vorne mit Fabian Schubert nicht vielleicht Sinn ergeben? Müssen wir nicht entscheiden. Ja. Jetzt sind zwei Wochen Pause, in denen der, wie gesagt, das Toto-Pokalspiel am Donnerstag ansteht, wo man daran feilen kann, wo man auch vielleicht an der körperlichen Fitness nochmal feilen kann. Bei Fabian Schubert war das ja auch so ein Thema. Ich glaube, momentan wäre er aus diesen Gründen noch keine Option für eine Startelf, für einen Startelf-Einsatz. Das kann in zwei Wochen gegen Viktoria Köln anders aussehen. Ich glaube aber auch insgesamt darf man an dieser Elf noch ein bisschen feilen. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, die sind noch nicht ganz austrainiert. Und dann frage ich mich auch, die Vorbereitung war lang genug. Ja, wir hatten glühende Hitze. in Groß-Asbach. Kein Thema. Aber das sind Vollprofis.
Ich glaube, dass da Stuttgart 2 auch ein sehr oder ein denkbar schlechter Gegner war in dieser Gemengelage. Sehr heiß und so. Die sind technisch einfach stark, die zweiten Mannschaften. Und die sind oft bestückt mit sehr vielen jungen Spielern, die athletisch top sind, weil sie oft mit den Profis trainieren und so. Das ist der täuschte Eindruck. Dieses 2 hinter dem VfB Stuttgart, das täuscht da, weil das sind echt oft ja eigentlich Profis, die mit dem Bundesliga-Team trainieren und die halt da möglicherweise sogar den ein oder anderen Vorteil haben, prozentmäßig. Und ja, es kommt dann noch erschwerend hinzu bei solchen Temperaturen, wenn du da gegen 18-, 19-Jährige spielst, die technisch aber auf Bundesliga-Niveau sind, nur halt noch nicht ganz so ausgereift. Ja, dann siehst du halt schnell mal alt aus. Aber es darf keine Entschuldigung sein.
Ganz klar. Nein, auf gar keinen Fall. Und wir haben es nochmal gesagt, der Druck auf den Kessel ist da. Die nächsten Spiele sind, wie gesagt, der FC Thalhoven im Toto-Pokal am kommenden Donnerstag. Dann geht's in der Liga am 25.8. zu Hause gegen Viktoria Köln. Dann geht's am 31.8. zum FC Ingolstadt. Und am 14.9. kommt Dynamo Dresden auf Giesingshöhen, gefolgt von dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Das sind halt jetzt auch einfach Spiele, die auch nicht die einfachsten sind. Okay, in dieser dritten Liga, glaube ich, gibt's so gut wie keine einfachen Spiele. Aber nur von den Namen klammern wir jetzt vielleicht Viktoria Köln so ein bisschen ein. Aber Ingolstadt, Dresden, Bielefeld, das sind schon Hausnummern in dieser Liga. Und bei Viktoria Köln könnte ja auch zu 2 ausgerechnet kommen. Ne? Da ist ja 60 auch immer so ein bisschen anfällig. Grüße gehen raus an Serhat Güler und an Albion Frenizi.
Aber wir haben David Philipp.
Dann steht es immer noch 2-1 für Köln aus der Hinsicht.
Macht halt 2 Tore, ist ja geil.
Ja.
Ja, wobei auch da Stichwort Erwartungsmanagement. Es hat ja eigentlich ganz gut geklappt in der Vorbereitung, den Ball flach zu halten, sehr, sehr flach zu halten. Deswegen glaube ich, brodelt es noch nicht so, wie es vielleicht in anderen Zeiten gebrodelt hätte, weil man eben gesagt hat, ja, wir brauchen Geduld und wir müssen uns noch entwickeln und wir sind noch keine Mannschaft und die Mannschaft muss ja erst finden und so weiter. Und da ist jetzt der Blick auf die nächsten Spiele vielleicht auch ein gutes Erwartungsmanagement, weil man reingeht, außer eben gegen Viktoria Köln und sagt, naja, wenn du gegen Ingolstadt in Ingolstadt einen Punkt holst, wäre das schon ein Erfolgserlebnis. Wenn du zu Hause gegen Dresden einen Punkt holst, ja gut, nehmen wir mit. Also ist jetzt nicht so, dass du nach Groß-Asbach fährst und gegen den VfB Stuttgart 2 spielst, wo jeder sagt, ja, also wenn du die nicht schlägst, dann kannst du dich vom Spielbetrieb abmelden, sondern da ist vielleicht dann auch der Name des Gegners dankbar in dem Fall.
Und vielleicht macht 60 aber mal ein bisschen andersrum. Wir erinnern uns an die letzten beiden Jahre, da hat man jeweils einen 6-Punkte-Start hingelegt und dann kam der Einbruch.
Richtig.
Davor gab es 2x4-Punkte-Starts hintereinander. Das hat dann jeweils knapp auf Rang 4 geendet. Das wäre fein, weil das würde auch den DFB-Pokal wieder mal bedeuten. Aber nochmal, es sind erst 2 Spiele gespielt. Es sind noch 36 zu gehen. Aber der Turnaround darf gerne zeitnah kommen und da werden wir unsere Augen drauf werfen. Alex, wir machen heute einen kleinen kürzeren Stammtisch. Ich glaube, recht viel mehr muss auch nicht sein. Es gibt neue Entwicklungen in der Stadiondiskussion, dass der Ausbau des Kühnwalder Stadions wackelt. Das war zu erwarten tatsächlich, je länger sich das hinzieht, aber dieses Fass wollen wir heute nicht aufmachen.
Ein kleines Fässchen würde ich gerne aufmachen. Einen kurzen Shortcut, Hinweis in eigener Sache.
Ja.
Jetzt muss ich in den Zeitformen springen. Ich bin morgen, da wir jetzt aufnehmen, Montagabend, beziehungsweise gestern, wenn ihr diese Folge hört. jetzt geht's mir nicht mehr aus, jetzt Vergangenheit und Zukunftsform. Schwierig.
Also du wirst einen Gastspiel
gehabt haben. Ich werde gewesen sein. Oder gehabt haben, genau. Also, Dienstagmorgen war ich zu Gast, ich sag's jetzt für euch Hörer, Dienstagmorgen war ich zu Gast im Themenfrühstück. 11 Freunde, was heißt zu Gast? Ich durfte eine kleine Voicemail zusteuern zur Lage des TSV 1860 München. Die schauen da auch immer mal wieder in die dritte Liga und gerade zu den Traditionsvereinen, wie man es von 11 Freunde so kennt. Und da durfte ich kurz meinen Senf dazugeben, der eher scharf war als süß. Deswegen ja, hört es trotzdem gerne mal rein und überhaupt sehr empfehlenswertes Themenfrühstück, auch immer mit einem Augenzwinkern auf die Dinge, die gerade so aktuell sind, im Fußball geblickt und am Dienstag war es eben der TSV 1860 München. Und um zum Bild des Anfangs zurückzukommen, das habe ich auch bei Elf Freunde gesagt, bei 60 brennt der Baum, bevor er Wurzeln schlagen konnte. Ist vielleicht in dem Fall das passende Bild. Die Mannschaft, naja, konnte sich noch nicht finden in den Wochen der Vorbereitung und jetzt müssen sie sich quasi im laufenden Betrieb die Schuhe besohlen. Schwierig, extrem schwierig.
Ja, so ist es. Grundsätzlich eine schöne Nachricht noch vielleicht zum Abschluss. Wir wollen immer auch so ein bisschen einen positiven Spin irgendwie reinbekommen. Die U21 ist weiterhin ungeschlagen in der Bayernliga Süd. Das ist sehr, sehr fein. Die U19 hat 2-1 bei Greuther Fürth gewonnen. Die Löwinnen sind auch mittlerweile in der Saisonvorbereitung 2 Remis am Wochenende. Die erste Mannschaft mit einem 1-1 bei dem DJK Otting und die Löwinnen 2 mit einem 2-2 beim TSV Peterskirchen. Und die dritte hat einen Sieg eingefahren beim TSV Ebersberg.
Schön.
In einem Testspiel. Also es läuft nicht alles doof. Es gab noch bei der vierten gab es noch ein Blitzturnier beim SV Lochhausen. Haben sie gewonnen. Also ist nicht alles schlecht.
Gut.
Dann verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Folgt uns da, abonniert gerne diesen Podcast auch auf YouTube, bewertet uns gerne mit Däumchen nach oben, 5 Sternen, ein paar Zeilen dazu, gebt uns Feedback, freut uns immer unter giesinger-bergfest@gmx.de. Ansonsten schaut gerne mal auch bei uns auf die Website und einen Link, den empfehlen wir da euch, wenn euch gefällt, was wir tun und sagt, hey, das Trio würde ich gerne unterstützen. giesinger-bergfest.de/support. Da findet ihr alle Infos. Ja, Alex, dann verbleiben wir wie immer mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Dann sagen wir, bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's immer vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.